Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne. Ja, es ist schon faszinierend, wenn wir so die ABC-Schützen hier vor Augen haben. Manche ein bisschen mit verhaltener, aber doch auch mit Begeisterung in einen neuen Lebensabschnitt starten. Und ihr könnt euch ja mal selber erinnern, wie das war, als man so Buchstabe für Buchstabe kennengelernt hat und dann auf einmal konnte man das Erlebnis haben, dass man die Plakate am Straßenrand entziffern konnte. So ein Aha-Erlebnis, das ist ja mit Sinn gefüllt und dann nachher sogar ganze Zeitungsartikel sogar lesen konnte. Faszinierend, ich habe was gelernt, diese Feststellung. Und sicher habt ihr zweitens auch es als faszinierend erlebt, ich bin Teil einer Klasse, einer Schule. Ich gehöre dazu, nehme am öffentlichen Leben teil. Mit allen Vor- und Nachteilen, gewiss, aber da lerne ich, mit den verschiedenen Klicken und Strömungen in der Schule umzugehen, meinen Weg zu finden, meinen Stil, meine Freunde. Ich lerne, Verantwortung in begrenztem Umfang zu übernehmen, mich zwischen den verschiedenen Interessengruppen zu positionieren und zu bewegen. Ich lerne, wie das ankommt, wenn ich mich vordrängle. Und wie das ankommt, wenn ich anderen zur Seite stehe, die Hilfe brauchen. Neben dem sozialen Lernen in der Schule, in einer festen Gemeinschaft, erinnern wir uns vielleicht auch, dass es faszinierend ist, drittens, dieses Gefühl haben, ganzheitlich zu lernen, mit ganz mehr Möglichkeiten, viel mehr Möglichkeiten als daheim oder im Kindergarten. In einem größeren Aktionsradius wirken zu können, dass man Zugang hat zum Computerkabinett der Schule, im Schulgarten im Schlamm rummatschen kann, in der Turnhalle alle Geräte ausprobieren kann oder in Kunst und Musik ausloten, welche Gaben habe ich. Ich erinnere mich, wie ich als Siebklässler ein Aha-Erlebnis hatte, als ich an der Drehbank des VEB erstmals einen Maschinenteil für einen Dieselmotor selber hergestellt habe. Ganzheitliches Lernen, aber auch soziales Lernen und Lernen überhaupt. Dimensionen, die die Schüler durchleben. Die Schulzeit hat schon was Faszinierendes und die Erstklässler sind auch noch voller Euphorie. Im halben oder einem Jahr sieht es dann vielleicht schon anders aus. Aber wir wollen heute uns von dieser Euphorie etwas anstecken und mitnehmen lassen, dass wir sie mal auf unseren Glauben beziehen. Und fragen, wie steht es mit unserer Lernbegeisterung im Glaubensleben? Ich befürchte, dass es da vielleicht ähnlich ist wie in der Schule. Diese Woche kamen die ersten Vorkonfirmanden und fragten schon, ja, wann geht's denn los und wie wird das denn sein? Wer macht so alles mit? Wo findet der Unterricht statt? Wie wird das sein und wer ist mit dabei? Eine richtige Euphorie. 2 Jahre später heißt es dann für viele sicherlich, ja, ich bin jetzt konfirmiert, ich habe ausgelernt. Das Wort ausgelernt sagt viel aus über das eigene Selbstverständnis. Ich war mit Silke bei einem Ehevorbereitungswochenende als Mitarbeiter und ein Themenfeld, was da so abgeklopft wird für die Ehevorbereitung, ist die Frage, wie steht's mit euren Lebensvisionen und euren Lebenszielen? Wir sprachen mit einem Paar, das heiraten wollte. Sie erzählte von ihrer Lehre im Gesundheitswesen, einem Lehrgang, den sie aufbauend gerade absolviert hatte und dann, dass sie so begeistert sei, jetzt noch Medizin studieren zu wollen und dann im Gesundheitswesen etwas dringend verändern wolle. Ihr Freund sagte, ich bin 18, ich habe ausgelernt, verdiene jetzt Geld. Und dieses Wort ausgelernt, das stand so signifikant im Raum, dass wir merkten, hier gibt es doch eine offensichtliche Diskrepanz zwischen den beiden, über die Sie einmal reden müssen. Wie steht es mit unserer Lernbegeisterung im Glaubensleben? Haben wir auch mit dem Konfirmandenunterricht ausgelernt? Im Zuge einer stärker um sich greifenden Säkularisierung hat man festgestellt, selbst gestandene Kirchenälteste können Außenstehenden noch nicht einmal genau erklären, woran Christen eigentlich glauben. Selbst eine Frau, die so langsam auf die 100 zugeht, sagte mir kürzlich beim Geburtstagsbesuch, ich bin getauft, konfirmiert, in die Kirche gegangen, aber erklären Sie doch mir mal, wie das gehen soll, dass es einen Gott gibt und dass es ein Leben nach dem Tod geben soll. Das geht doch alles gar nicht. Schön, dass sie diese Frage gestellt hat, aber wenn noch nicht einmal die Älteren, die noch mit der Tradition groß geworden sind, wirklich glauben, dass es einen Gott gibt? Was will man von den Generationen erwarten, die in der DDR oder in der Postmoderne groß geworden sind? Vor dem Hintergrund eines um sich greifenden Atheismus hat man in den 70er Jahren in England in der anglikanischen Kirche angefangen, Glaubenskurse zu entwickeln. Schulen des Glaubens, wo man nicht nur Fakten über die Kirche lernt, wie im Konfirmandunterricht, sondern versucht, den Kern des christlichen Glaubens an sich zu verstehen. Wer ist Gott? Wer war Jesus? Was ist Sünde? Was bedeutet Erlösung? Glaubenskurse als Schulen des Glaubens sind von unserer Kirche inzwischen als ja so fast ein rettender Strohhalm ergriffen worden und werden beworben und höchsten Tönen gelobt und für die Bedeutung der Zukunft der Kirche anerkannt. Denn Kirche als Volkskirche wird keine Zukunft haben. Sie wird lernen müssen, mündige Christen heranzuziehen, die fröhlich ihren Glauben leben, ihn bekennen, aber auch erklären können. Dann ging man auch einen Schritt weiter und schaute sich das Leben Jesu näher an. Was hat Jesus gemacht? Anders als andere Rabbiner ist nicht so, dass Jesus gewartet hat, bis die Schüler zu ihm kamen und sagen, Rabbi, ich möchte bei dir lernen, sondern Jesus hat sich seine Schüler selber ausgesucht. Er ging auf die Menschen zu und sagte, komm in meine Nachfolge. Er berief sie und anders als bei den damaligen Rabbinen war die Jüngerschaft nicht so ein Durchgangsstadium, wo man mal bei dem gelernt hat und die Uni gewechselt hat. Man lernte nicht bei Johannes dem Täufer, was die Buße bedeutet und bei Jesus, wie man Heilung macht und bei dem berühmten Zeitgenossen Jesu Hillel, wie die Mildtätigkeit im Glauben praktiziert wird, bei seinem Gegner Schammai die Diskutierkunst geprobt, sondern Jüngerschaft bei Jesus blieb an ihn allein gebunden. Eine dreijährige Ausbildung als Protagonisten eines neuen Gottesvolkes. Deshalb auch die 12 Jünger für 12 neue Stämme Israels. Und die Ausbildung endet mit der Aussendung in alle Welt, wo sie schließlich dann auch als Missionare und dann fast alle auch als Märtyrer, wo auch immer, Italien, Kleinasien, Indien, Alexandrien, Georgien gestorben sind. Dieser Blick auf die 12 Jünger hat in den 80er Jahren dazu geführt, dass Jüngerschaftsschulen entstanden, auch in der DDR. Heute gibt es noch Kirchen, die daraus gegründet worden sind. Den Anfang hat Jugend mit einer Mission 1978 auf Hawaii gemacht und dieses Phänomen der Jüngerschaftsschulen können wir auch parallel in den Kommunitäten und in den Klöstern beobachten, die gesagt haben, das ist doch unser Fund und das wollen wir auch aufgreifen. Wir wollen junge Menschen einladen, bei uns einige Zeit zu leben und wenn Menschen das tun, dann merkt man, die werden geprägt durch diese Kommunität, durch gemeinsames Leben und Arbeiten, durch gemeinsames Glaubensleben, durch Gebetszeiten, Austausch und Gemeinschaftserfahrungen wachsen Christen im Glauben ganzheitlich. Ich habe das in der Heimat selber erlebt, wie junge Handwerker, Gärtner, Schlosser und andere Berufe, heute würden wir sagen, ein FSJ gemacht haben, damals aber über Jahre im Schniewindhaus gearbeitet haben und dabei geistlich gereift, gefestigt wurden, unsere junge Gemeinde bereichert haben und dann sogar so fit waren, dass sie eine eigene Gemeinde gegründet haben, ein CVM. Und solche Lebens- und Jüngerschaftsgemeinschaften kann man überall in Deutschland wiederfinden, in Volkenroda, Christustreff Marburg, die OJC im Odenwald, Wörnersberger Anker im Schwarzwald, der CVM München. Auch das Lutherhaus wird für das nächste Jahr so ein Lernort für Johannes aus Mühlhausen werden, der bei Marco nächstes Jahr sein FSJ macht. Schulen des Glaubens, wo man ganzheitlich lernt, miteinander im Glauben umzugehen. Und das hat sich dann auch in den Kirchgemeinden etabliert, nicht nur als FSJ, sondern auch in der Form von Hauskreisen, wo man miteinander nicht nur die Bibel liest und betet, sondern auch die Stärken und Schwächen des anderen kennenlernt, lernt damit umzugehen, sie zu tragen und sie zu ertragen und als Gemeinschaft zusammenzuwachsen. Schulen des Glaubens, also Einrichtungen, die helfen, diesen Prozess zu begleiten. Aber Schulen des Glaubens können auch reine unorganisierte, seelsorgerliche Prozesse ganz persönlich sein, die jeder für sich durchschreitet. Wenn Menschen lernen müssen, mit einer Krankheit zu leben, das ist auch ein ganzheitlicher Prozess, eine Schule des Glaubens. Wenn Menschen lernen, mit schwierigen Mitmenschen auszukommen, ist auch eine Schule des Glaubens, wo die Kraft des Glaubens nicht nur auf die Probe gestellt wird, sondern auch trainiert wird, zu vergeben, nicht zu verbittern, sich bei Jesus neu Liebe schenken zu lassen. Wenn Menschen lernen, mit dem Alter fertig werden zu müssen, auch eine Schule des Glaubens. Oder wenn wir unseren Glauben anderen Mitmenschen kommunizieren wollen, stellen wir fest, dass es fast so wie einem entlegenen chinesischen Bergstamm, den Glauben zu erklären. Wir müssen erstmal die Sprache des anderen verstehen und überlegen, wie wir unsere geprägten christlichen Vokabeln so ausdrücken, dass es für ein bestimmtes Milieu in Deutschland Sinn macht, verständlich wird. All das mal als Beispiel Schulen des Glaubens oder Jüngerschaftsschulen. Und sie beginnen damit, dass Jesus persönlich seine Jünger anspricht und beruft. Und wir alle, die wir in der Kirche als Haupt- oder Ehrenamtliche mitarbeiten, müssen uns immer wieder die Frage stellen, warum mache ich das hier eigentlich? Weil ich einen Gewinn davon habe? Weil ich mich profilieren will? Weil ein bestimmter Bereich der Gemeinde inzwischen mein persönliches Aushängeschild geworden ist und ich dafür auch verantwortlich bin? Oder mache ich es für Jesus, weil er mich gerufen hat? Wir lernen in der Nachfolge nur weiterzugehen, wenn wir da dranbleiben, Jünger Jesu zu bleiben, auch in den Dienstgemeinschaften, in denen wir sind. Immer zu schauen, was lerne ich jetzt hier an der Seite Jesu? Mache ich es für Jesus? Und wenn wir nicht mit ihm, in ihm, an ihm lernen und wirklich verbunden sind, kann es sein, dass es ein Lernen bleibt, aber dann nicht mehr ein Lernen, was uns im Glauben direkt weiterbringen wird. Lernen bedeutet, an Jesus dran zu bleiben. Und dann ist die Frage, was kann man denn da lernen? Und das ist das Besondere, wenn wir bei Jesus in die Schule gehen, dass auch der Lehrinhalt sich daran orientiert und unterscheidet von anderen Dingen. Jesus, wenn wir auf die Jünger mal schauen, lehrt seine Jünger, er als der Sohn Gottes, den Jüngern, zum Beispiel das Vaterunser. Sie kommen, lehre uns beten, er lehrt sie das Beten und das unterscheidet sich massiv von den Gebeten des damaligen Judentums, denn Jesus nimmt die Jünger mit in sein Gottesverhältnis mit hinein. Er, der Sohn Gottes, Gott, mein Vater und ich lehre euch beten, ihr betet jetzt auch, Vater unser. Jesus lehrt das richtige Deuten der jüdischen Tradition, auch das Hinterfragen von Tradition und des Gesetzes. Ihr habt gelernt, Scheidung und Blutrache sind erlaubt, ich aber sage euch, Ehebruch beginnt im Herzen und du sollst deinen Nächsten lieben und auch deinen Feind. Wenn wir in die Schule Jesu gehen, lernen wir, die Welt ganz neu zu sehen und zu verstehen, nämlich mit den Augen Jesu. Wenn ich in die Schule des Glaubens, in der Schule des Glaubens lerne, mit schwierigen Menschen umzugehen, dass ich verstehen lerne, die unverständlichen Taten dieses Menschen sind das eine, aber wie Jesus diesen Menschen sieht und mit ihm zu seinem Ziel kommen möchte, ist eine andere Sicht. Oder wenn ich in der Schule des Lebens lerne, mit dem Leben, im Leben mit dem Alter umzugehen, lerne ich, wertvolles Leben ist nicht nur, wenn ich die biologischen Kennzeichen des Lebens erfülle, Bewegung, gesunde Verdauung, Nachkommen und was dazugehört. Auch wenn einzelne Lebensbereiche ausfallen sollten, hat mein Leben trotzdem einen Sinn, nämlich wenn ich mein Kreuz auf mich nehme und Jesus nachfolge. Lernen in der Schule des Glaubens. Dazu gehört auch die Sprache, Lebenswelt anderer Menschen zu studieren, zu verstehen und meine Vokabeln des Glaubens in seine Sprache des Lebens hinein zu übersetzen. Nicht zu sagen, du bist ein Sünder, sondern wie Jesus zu Zachäus gesprochen hat, ich will bei dir einkehren. Und dahinter steckt die Botschaft, bei dir muss etwas neu werden. Oder zum Zöllner Zachäus, ich habe mit deinem Leben etwas Besseres vor. Komm, folge mir nach. Das war Jesu Botschaft, du bist ein Sünder. Aber ganz anders gesagt. Schulen des Glaubens sind aber nicht nur Orte des Verstehens, sondern zweitens auch Orte des sozialen Lernens. In der Gemeinde, im Hauskreis, in Mitarbeiterzellen üben wir uns ein, Tempel Gottes zu sein, Geschwister im Herrn zu sein, in aller Unterschiedlichkeit. Liebe zu leben, konkret und spürbar. Und letztlich spürt man das an der Wärme. Wärme, die Gemeinde ausstrahlt. Und wo kommt die her? Dass man sich um Jesus als das wärmende Feuer herum versammelt und sich von ihm erwärmen lässt. Wo Geschwister gelernt haben, Jesus in ihrer Mitte zu feiern und dann auch aufeinander zu hören, miteinander Jesus zu folgen, strahlt diese Gemeinschaft etwas aus. Wärme, Beziehungen, die von Liebe getragen sind. Orte, wo Menschen willkommen sind und sich willkommen fühlen. Gemeinde als Ort sozialen Lernens rechnet ganz stark mit der Gegenwart Gottes und dass Gott redet zum Bruder, zur Schwester, zu seiner Zeit. Und dass nicht ich den anderen umerziehen muss. Langmut, Geduld, Barmherzigkeit, Weitherzigkeit, nicht ohne Grund, zielen ganz viele der Früchte des Geistes, die in Galater 5 aufgezählt werden, in diese eine Richtung, duldsam zu sein. Weil wir mit Gott rechnen und dass er, was er zu sagen hat, sagen wird dem Bruder, der Schwester zu seiner Zeit. Schulen des Glaubens sind Schulen des sozialen Lernens. Und drittens sind Orte ganzheitlichen Lernens. Und dafür spielt der Lehrer eine besondere Rolle als Vorbild. Er macht es vor, die Schüler machen es nach. Er weckt in ihnen, was sie selbst gar nicht in sich zu ahnen glauben. Er vertraut ihnen, er traut ihnen etwas zu, er predigt, heilt, treibt Dämonen aus, tut Wunder und dann schickt er die Jünger los und sagt, jetzt seid ihr dran. Und das schon nach recht kurzer Zeit, wenn man das so beziffern kann, werden sie ausgeschickt, welch ein Vertrauen. Geht auch mal schief, kommt dann der Vater eines Jungen zu Jesus und sagt, deine Jünger, die haben es nicht gekonnt, die konnten den Dämon nicht austreiben, beschwert sich, ist auch in Ordnung, Jesus nimmt das als Schule und erklärt, woran es gelegen hat. Sie brauchen Anleitung, genau wie bei der Speisung der 5000, wo die Jünger sagen, geht überhaupt nicht, 5000 mit 5 Broten und 2 Fischen schaffen wir nie. Und Jesus leitet sie an, Schritt für Schritt, lasst sie sich lagern in kleinen Gruppen, nehmt, was ihr habt, teilt es und dann geht los mit dem wenigen, was ihr habt. Und dann sind es die Jünger selber, die dieses Wunder vollbringen. Sie ziehen nämlich los und sie sammeln auch die 12 Körbe wieder ein, die übrig geblieben sind. Oder als Petrus den auf dem Wasser wandelnden Jesus sieht und sagt, ach, das will ich auch mal probieren. Und Jesus sagt, ermutigt ihn, los, komm, mach's. Jüngerschaft bei Jesus, ein Ort, wo wir ganzheitlich lernen, in dem Jesus uns beruft, es uns vormacht und dann wir gefragt sind. Liebe Gemeinde, wir haben heute Schulanfänger vor Augen und wollen uns von deren Euphorie etwas anstecken lassen, dem Ruf Jesu in der Schule des Glaubens, in der Jüngerschaftsschule hineinzufolgen, damit unser Glaube wachse und reife, damit wir mehr und mehr zu gereiften Persönlichkeiten im Glauben werden. Jesus möchte uns erstens lehren, die Welt mit seinen Augen zu sehen und somit die Zusammenhänge im Glauben zu verstehen. Und er möchte, dass wir zweitens durch die Gemeinschaft in der Kirche soziale Kompetenz in geistlichen Dimensionen lernen, zusammenzuwachsen als Leib Christi, der durch Jesu Liebe und Wärme zu einer Einheit geformt wird. Und Jesus möchte drittens einladen, dass wir ganzheitlich lernen, indem unser Glaube sich an der Hand Jesu praktisch betätigt, sich mutig auf Neuland wagt, wo auch Fehler gemacht werden dürfen. Lassen wir uns von den Schulanfängern heute also inspirieren, uns wieder neu auf die Schulbank zu setzen, auch im Glauben. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.